Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem wöchentlichen Webcast Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute ist uns per Telefon zugeschaltet Christa Spannbauer. Christa, bist du in der Leitung?
Ich bin in der Leitung, Tom.
Christa, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Christa Spannbauer ist freie Autorin und Journalistin in Berlin. Du hast in zahlreichen Zeitschriften und Buchprojekten mitgearbeitet. Du bist uns gerade jetzt aus dem Benediktushof bei Holzkirchen zugeschaltet. Das ist ja ein Ort, wo du auch mehrere Jahre gelebt hast, als du auch persönliche Assistentin des Zen-Meisters und Benediktiners Williges Jägers warst. Ja. Du hast eine sehr engagierte, spirituelle, aber eben auch gesellschaftlich engagierte Vergangenheit und Gegenwart. Und du hast gerade vor einigen Monaten eine Fernsehdokumentation herausgebracht über Überlebende des Holocaust, die aber eine ganz herausstechende Bezeichnung hat, diese Dokumentation. Du hast sie bezeichnet wie der Albtraum zu innerer Stärke wird. Wie kommt man dazu, eine solche Dokumentation über den Holocaust und über Überlebende des Holocaust zu machen?
Ja, das Thema Holocaust oder Shoah ist etwas für mich, ich glaube, das sind auch einige in der Leitung, gerade für mich als eine Tochter der sogenannten Tätergeneration, ja natürlich ein Thema war schon immer präsent war, schon von ganz früh. Ich glaube, unsere Generation hat da auch zu Recht viel Verantwortung übernommen, weil die Generation vor uns das nicht getan hat. Und von daher war ich in dem Thema schon über Jahrzehnte natürlich drin. Und was jetzt dann für mich so präsent wurde, war zu sehen, gibt es denn auch eine andere Perspektive? Wir haben ja zu Recht über all die Jahrzehnte das entsetzliche Grauen, das entsetzliche Schrecken aufgedeckt, und es wurde ja eine großartige Arbeit geleistet. Wir denken an die Shoah und wir denken an all die Bücher. Ich meine, es wurde großartige Arbeit geleistet, und uns fiel auf, dass vielleicht jetzt, nach 66 Jahren, es auch an der Zeit ist, mal eine andere Perspektive einzunehmen und zu gucken, was kann uns denn Auschwitz so viele Jahrzehnte später lehren, und wer könnte uns das besser lehren als die letzten Überlebenden, die es noch gibt. Und vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie das überhaupt zustande kommt, wenn es dir recht ist. Ich traf auf einem Kongress zwei Filmemacherkollegen, ich selber bin ja keine Filmemacherin, und die beiden kamen von einer Begegnung mit Arno Grün. Arno Grün ist ja einer der maßgeblichen Psychoanalytiker, der sich über Jahrzehnte mit dem Holocaust beschäftigt hat, mit den Opfern und den Tätern. Und ich kam gerade aus meinem Buchprojekt mit Bernie Klassmann. Und Bernie Klassmann ist ja einer, der seit, ich glaube, 15 Jahren nach Auschwitz geht und Meditationsretreats in Auschwitz hält, um an diesem Ort Heilung möglich zu machen. Und wir kamen ins Gespräch, und es wurde ganz, ganz schnell klar, dass hier wir die gleiche Perspektive haben und dass wir hier was gemeinsam machen wollen. Und auf dieser Konferenz war nun glücklicherweise auch noch Gerd Skobel, und wir haben es Gerd Skobel gleich vorgestellt. Und Gerd Skobel sagte, klasse, mach das, das ist ein Thema, an dem bin ich auch dran. Und dann ging es praktisch los. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach Überlebenden von Auschwitz, und es war für mich sehr bewegend oder auch interessant zu sehen, wie schnell sich das Feld geöffnet hat und wie schnell da die richtigen Menschen aufgetaucht sind, umgehend zur richtigen Zeit.
Was mir aufgefallen ist, wie ich deine Dokumentation gesehen habe, und ich habe sie jetzt mehrere Mal gesehen, jetzt gerade vor ein paar Minuten, noch einmal auch in Vorbereitung zu dieser Sendung, dass sie einen, zumindest mich, sehr tief berührt, dass aber gleichzeitig in dieser Berührung eine Irritation ist. Als würde man sich nicht berühren lassen dürfen, nicht auf diese Art und Weise. Weil Du fangst diese Dokumentation an mit der Esther Bergero, eine Musikerin, die auf einem Konzert mit Rappern, und am Schluss der Dokumentation kommt es noch raus, dass diese Rapper, die Musiker, sowohl muslimischer als christlicher, als auch jüdischer Herkunft sind. Und das Ganze hat viel Kraft. Mhm. Und das Ganze hat dann auch einfach dieses Thema, das du jetzt schon mit angeschnitten hast, dass da Heilung drinnen ist. Mhm. Und auch Bjørne Glassmann, der ja sehr von seinen Erfahrungen schreibt, die er gesammelt hat, indem er ihm schon fast Jahrzehnte dieses Zen-Retreat sagt. Bjørne Glassmann ist ja ein wirklich mittlerweile weltrenommierter amerikanischer Zen-Meister, selber jüdischer Herkunft, der einfach in Auschwitz Retreats hält und der auch hier von Heilung spricht. Und dann denkt man, wie kann man Auschwitz wirklich auf Heilung bringen? Ist das nicht, hat das nicht ein bisschen etwas, wo man sich zurückhalten sollte, es in dieser Weise eine Perspektive darauf zu entwickeln? Ist das nicht ich sag's nochmal einfach auf den Punkt gebracht, ist der Platz nicht zu furchtbar?
Das ist eine mit Sicherheit berechtigte Frage und ein berechtigter Einwand. Doch trotzdem, die Leute, die auf diesen Retreats sind und waren mit Bernie, berichten ja alle davon, dass innerhalb dieser Zeit eine tiefgreifende Heilung in ihnen stattfand. Ja. Die Leute gehen durch den entsetzlichen Schrecken. Es ist ja nicht so, dass die Leute hier einfach so einen Film von Heilung und von Licht oder sonst was drauflegen. Ja. Es ist ja nicht so was Oberflächliches. Sondern jeder von denen, der da hingeht, stellt sich ja dem Entsetzen und stellt sich dem Furchtbaren, was da geschehen ist. Also jeder muss ja wirklich da durchgehen als Mensch, durch die Dunkelheit und selbst durch das Täterfeld. Und wer durch dieses Täterfeld durch ist und durch das Opferfeld, zugleich kommt an einem Punkt natürlich heraus, an dem er zuvor nicht war. Man kann das Ganze Heilung nennen, vielleicht ist Heilung auch ein bisschen ein schwieriges Wort im Zusammenhang mit Auschwitz. Das kann man tatsächlich kontrovers diskutieren. Ja. Bjørne Glassmann verwendet das.
Ja. Einer der Überlebenden, die du interviewt hast, oder die ihr interviewt hat, Yehuda Bekan, ein Künstler, der hat das auch so auf den Punkt gebracht, und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, indem er wirklich geschildert hat, diesen absolute Schrecklichkeit dessen, einfach was Auschwitz ausmacht, und seine Erfahrung dort, inmitten dieses Schrecken, dass da etwas ist, das nicht vernichtet werden kann. Und vielleicht ist es die Dimension, die du ansprichst, und vielleicht ist es die Kraft dieser Dokumentation, die ihr gemacht habt, dass diese Dokumentation, also angesichts des Unfassbarsten, kommt in den Interviews mit diesen Menschen etwas durch, was das noch übersteigt, was von dem nicht, von diesem unfassbaren Grauen nicht in Frage gestellt werden kann. Ja. Und ist es die Dimension, die ihr hier gesehen habt, ansprechen wolltet?
Unser Ansatz, unsere Fragestellung war von Anfang an, wie ist es oder ist es überhaupt möglich, dass der Mensch in einer solchen unmenschlichen Situation Mensch bleibt? Das ist ja die gravierende Frage des Humanismus schlechthin. Ja. Bleibt der Mensch ein Mensch, wenn er konfrontiert ist mit dem unfassbaren Unmenschlichen? Und die Frage war, wie gelingt es den Menschen, sich seine Würde zu bewahren? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Stimmt das? Stimmt das auch in Auschwitz? Ja. Das ist die Frage. Und spirituell gesehen, glaube ich, waren wir drei alle auf der Suche nach dem, gibt es einen unzerstörbaren Kern? Gibt es etwas, so wie du sagst, etwas, was selbst Auschwitz nicht zerstören kann, was der Mensch sich bewahrt und was den Mensch im Unmenschlichen am Leben hält und auch noch Mensch sein lässt? Und das war ja für uns wirklich, und ich glaube für jeden, der das gesehen hat, aber für mich, die ich natürlich diesen Überlebenden über Tage auch gegenüber saß und ihnen zugehört habe, in die Augen geblickt habe, eigentlich unfassbar. Also für mich als Mensch war das der bewegendste spirituelle Weg, den ich jemals gegangen bin. Also diese Menschen wurden für mich wirklich zu Meistern, wie ich sie noch nirgends getroffen habe. Und ich habe einige Meister getroffen in meinem Leben. Einfach aufgrund dessen, nicht nur einfach, sondern tatsächlich aufgrund dessen, dass ein Jehuda Bakon, wenn ich nochmal ganz kurz sagen darf, Jehuda war mit 14 in Auschwitz, er war einer der 89 Birkenau Boys, eine Schreckensgeschichte sondergleichen als Kind in Auschwitz. Und dieser Jehuda hatte bereits mit 14 anscheinend Zugang zu einem göttlichen, zu einem höheren, einfach weil er auch aus einer kassitischen Familie kam. Er hatte schon immer eine Anbindung. Und was Jehuda in Auschwitz erlebt hat als 14-Jähriger, dass er, der bezeugt hat, war die Zeit, als er dort war, als die Transporte aus Ungarn kamen. Er sagt, er hat jeden Tag Tausende von Menschen innerhalb von Minuten im Gas verschwinden sehen und danach war sie Asche. Aha. Und dieser 14-Jährige musste mit seinen anderen, mit den anderen Kindern diese Asche auf die vereisten Wege von Auschwitz streuen. Das ist alles so unfassbar, wenn es an jemand erzählt. Und das hast du ja auch gesehen, Jehuda erzählt es ja auch so, dass man es ihm anmerkt, wie schrecklich es für ihn selber ist, dass man seinem Gegenüber einen solchen Schmerz bereiten muss. Das spürt man immer richtig an. Aber er hat darüber, wie er dann ja auch schildert, selbst aufgrund dessen, dass er tausende und tausende Menschen verschwinden sah, aber trotzdem erkannt, es gibt etwas, was unzerstörbar ist. Und daran hat er festgehalten. Das ist doch unvorstellbar, ja, letztendlich.
Genau, das ist auch die Kraft, die bei diesem Interview rüberkommt, wenn man sich das auf dem Bildschirm ansieht. Und du hast ja vorher die Frage gestellt, ob es in Auschwitz sowas wie menschliche Würde überhaupt noch geben kann. Und beim Betrachten des Filmes hat sich mir diese Frage ja eigentlich umgedreht. Und vielleicht ist das auch die Kraft dieses Filmes und vor allem die Kraft dieser Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, dass wenn es selbst in Auschwitz menschliche Würde gibt, dann gibt es sie überall. Ja. Und ich glaube, dass diese Umkehrung, die so offensichtlich ist, wenn diese Menschen einfach beschreiben, wie gerade in diesen fürchterlichsten Umständen sie gerade auch untereinander Menschlichkeit gefunden haben. Ich glaube, es ist ja auch Jehuda Bakon, der schreibt, wie Neuankömmlinge ins Lager gekommen sind und sie schon als junge Kinder eigentlich fast am Verhungern waren und trotzdem die Suppe zusammengesammelt haben, um sie durch den Hochspannungsdraht den Neuankömmlingen durchzureichen in einer Situation, in der man selbst verhungert. Und wenn sowas möglich ist, also wenn sowas Menschen möglich ist, dann heißt das was über das Menschsein, dann steht eben Auschwitz eben nicht nur für den Schrecken, sondern auch für etwas, was ganz auf der anderen Seite der Möglichkeiten sich darstellt.
Genau das, glaube ich, haben alle bezeugt, mit denen wir gesprochen haben, was du gerade sagst. Und das war dann auch ein Ausgangspunkt. Arno Grün sagt ja, der Kern des Menschseins ist die Empathie. Das ist für ihn, auch im Hinblick auf Auschwitz, sagt Arno Grün, dass die Empathie den Menschen das Überleben möglich gemacht hat. Da steht ja auch, das ist jetzt aber auch wirklich spannend und interessant, weil wir dürfen nicht vergessen, dass bei der Geschichtsschreibung des Holocaust ja auch lange davon ausgegangen wurde, dass es genau das Gegenteil war. Dass diejenigen, die am radikalsten an sich selber gedacht haben und ihre eigenen Interessen durchgebracht haben und ihr Brot gegessen haben, diejenigen waren, die besten Möglichkeiten hatten zu überleben. Und Da wird es auch noch an einem anderen Punkt spannend. Das habe ich festgestellt, das ist gerade momentan auch vom Auschwitz-Komitee, wird es auch gerade in den Fokus gerückt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass lange die Frauen geschwiegen haben. Also die großen Überlieferungen über die Shoah fanden von Männern statt, wenn wir uns an die ganzen Bücher von Elie Wiesel natürlich oder von Primo Levi, von Kertész in Ungarn erinnern, dann wurde ja trotzdem oft von Männern betont, dass man rücksichtslos sein musste, dass man vergessen hat, wer die anderen sind. Und jetzt, was jetzt nach so vielen Jahrzehnten ans Licht kommt, ist eine ganz andere Wahrheit nochmal, und die wird auch von vielen Frauen vor allem bezeugt. Frauen sagen, und da erinnere ich jetzt an Esther Bejorano, sowohl wie Eva Fahiti wie auch Batsheba Dagan, alle drei Frauen, die bei uns in dem Film sind, alle drei sagen, es war die Solidarität, wir haben zusammengehalten. Es gab kein Ich mehr, sondern wir waren ein Wir und wir haben sie so zusammengehalten. Und diese Geschichte, die hast du ja auch gesehen, von Batsheba, als sie sagt, sie hat auf dem Weg zur Küche eine Mohrrübe gefunden. Also wir können uns vorstellen, was das für eine Mohrrübe war. Irgendwann so ein verrumpeltes Ding. Und sie hat diese Mohrrübe genommen, hat sie zurückgebracht in die Baracke und sie hat sie mit ihren sieben Freundinnen geteilt. Eine Mohrrübe durch acht geteilt. Das ist schon groß. Weil jeder, der diese Geschichte hört, und ich natürlich auch, der bekommt ja auch einen Spiegel vorgehalten. Was würde denn ich machen? Ja. Man ist selber am Verhungern, ja, findet hier eine Mohrrübe, nimmt diese Mohrrübe und bringt sie zurück und teilt sie durch acht. Das ist doch. Ja. Und das haben alle bezeugt. Esther Bejorano, sie hat gesagt, Solidarität war das, was den Menschen mal überleben half. Ohne Solidarität wäre keiner von ihnen durchgekommen. Einfach diese tiefe Mitmenschlichkeit, dieses tiefe, wir halten zusammen gegen diese Unmenschlichkeit, und das scheint, dass diese Verbundenheit scheint diesen Menschen zum einen ihre Würde, ihr Menschsein wirklich erhalten zu haben.
Was ich einfach an so einer Darstellung von Auschwitz so bemerkenswert finde, und ich glaube, dass du auch recht hast, wie du das eingangs erwähnt hast, dass hier in den letzten 60 Jahren hier viel ganz hervorragende Arbeit auch geleistet worden ist. Und das, was immer jetzt getan wird, ja auch auf den Schultern dieser Arbeit aufbaut. Mhm. Und dass es aber vielleicht auch wichtig ist, neben dem Schmerz und der Verzweiflung zu sehen, dass wir als Auschwitz auch in dem Sinn eine Lehre für uns als Nachkommende ziehen müssen, als dass Auschwitz nicht nur der Ort ist, eben der grauenhaftsten Unmenschlichkeit, sondern der Ort, in dem sich in diesen absolut schwarzen Umständen bewiesen hat, dass Menschlichkeit stärker sein kann. Und dass man, weil es eben keine extremeren Möglichkeiten gibt als so ein Umstand, dass wirklich etwas über unsere menschliche Natur sagt, wenn das möglich ist. Das, was du an diesen Akten der Solidarität mit dieser Möhre ausgedrückt hast, was Yehuda Bacon erzählt hat mit diesem Durchreichen der Suppe durch den Stacheldraht. Und einfach auch der Spirit, der mit diesen Menschen in ihrem Gespräch rüberkommt, der sagt etwas über Menschsein aus. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich wirklich mit dem Phänomen Auschwitz, und mit dem Phänomen Auschwitz meine ich nicht nur das historische Phänomen Auschwitz, sondern auch das Phänomen Auschwitz in uns als Menschen mögliches, in uns allen, nur umgehen können, wenn wir wirklich es auch im Kontrast zu dieser anderen Seite wahrnehmen. Und dann kann ich verstehen, wenn Bernie Glassmann in dem Gespräch einfach sagt, dass keiner erwartet das, der dorthin geht, aber dass einfach, weil du hier mit dem Extremsten konfrontiert bist, ich weiß nicht, ob ich ihn genau zitiere, aber ich glaube sinngemäß, dass das Leben selber sichtbar wird.
Ja. Und dass es tatsächlich nur dann sichtbar werden kann, wenn man auch wirklich durch die Dunkelheit durchgeht. Mhm. Und ich finde, da leistet Bernie Klassmann eine vorbildliche Arbeit. Sie wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Mhm. Ist es denn erlaubt? Das ist zu Recht, wird es kontrovers diskutiert. Ist es erlaubt, auch der Täter zu gedenken? Das tut Bernie Klassmann aus seinen Auschwitz-Retreats. Er sagt, wir können ja nicht nur der Opfer gedenken, weil wenn wir nur der Opfer gedenken, dann ist ja das, was die Opfer ergänzt, die Täter, wenn die völlig rausfallen, dann kann ja keine Heilung stattfinden. Also ist die Aufgabe von jedem von uns natürlich, auch in dieses Feld reinzugehen. Und was ich persönlich, wie gesagt, ich war natürlich viele Monate da ganz tief in dem Thema drin. Und was ich festgestellt habe auf meinem persönlichen Weg, und den halte ich für, das war, wie gesagt, das war für mich eine der wichtigsten spirituellen Zeiten meines Lebens, war, es gibt ein Feld von unermesslicher Liebe. Es gibt ein Feld von unermesslicher Liebe, an das sind wir reingeraten, als wir damit begonnen haben. Ich habe gespürt, es ist so viel Liebe da, es ist so viel an Unterstützung da, sowohl von den Lebenden, aber auch wirklich von den Toten. Es gibt ein Feld, das ist immens. Und wer da drin ist, fühlt sich unglaublich geliebt. Ich habe mich unglaublich geliebt gefühlt über lange Zeit. Und dann gibt es aber auch noch ein anderes Feld, und das liegt da genauso, das liegt da wirklich drüber oder daneben, ich habe keine Ahnung. Aber jeder, der mit dem Thema längere Zeit sich beschäftigt, gerät genauso in das Täterfeld rein. Und ich war in dem Täterfeld über lange Zeit drin. Und das ist entsetzlich, es ist so schrecklich, in diesem Täterfeld zu sein. Aber es existiert. Es existiert natürlich, und jeder, der sich mit dem Holocaust beschäftigt, kann sich wahrscheinlich nicht nur in dem einen Feld aufhalten, sondern wird notwendig auch in das andere Feld geraten. Und wir müssen verstehen, was es bedeutet. Ich glaube, jeder von uns muss es einfach mal ganz tief drin, auch im Herz, gespürt haben, was es bedeutet, Menschen zu erschießen. Man muss es vielleicht einfach mal gespürt haben, wie das ist, Menschen zu erschießen. Und ich glaube, es ist notwendig, um die Ganzheit der Shoah verstehen zu können. Ich fürchte, das ist tatsächlich notwendig. Und deswegen gehen die Leute natürlich in die Dunkelheit und müssen sich dem Schmerz und müssen sich dem Grauen und müssen sich dem Täter in sich selbst stellen, weil ich glaube, das stimmt mir zu, jeder von uns hat einen Täter in sich. Und das ist ja eine spirituelle, tatsächlich eine spirituelle Wahrheit, die können wir nicht leugnen.
Wie waren denn die Reaktionen auf eure Dokumentation? Ist das etwas, was dann auch kontrovers aufgenommen wurde, oder ist das eigentlich etwas, wo euer Anliegen auch angekommen ist?
Das Anliegen ist sehr, sehr gut angekommen. Was uns auffiel, war im Vorfeld, dass die Leute, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen gerade momentan Mainstream in Deutschland, dass die Leute sagen, ach nee, jetzt nicht schon wieder Holocaust. Das war schon im Vorfeld. Aber weil die Leute dachten, jetzt kommt auf sie zu, man muss sich wieder mit dem ganzen Entsetzen, man muss sich wieder mit den entsetzlichsten Bildern befassen. Und es gibt anscheinend momentan so eine Freckreaktion bei vielen Leuten in Deutschland schon wieder, die sagen, ach nee, das möchte ich jetzt nicht nochmal sehen. Halte ich für äußerst bedenklich, weil, wie gesagt, wir müssen uns nach wie vor die Shoah anschauen und wir müssen uns nach wie vor dem Entsetzen stellen. Aber als dann die Leute uns den Ansatz gesehen haben, der nun ein anderer ist und der auch so lebensbejahend, er ist ja wirklich zutiefst lebensbejahend, weil diese vier Menschen von einer solchen Kraft sind. Tatsächlich, Tom, ich habe noch nie Menschen getroffen, die von einer solchen Lebenskraft sind. Und das hat mich völlig überwältigt, auf Menschen zu treffen. Ich meine, die Frauen sind alle 87. Ja. Und ich glaube, einige in der Leitung und auch du, ich habe ja Esther Bejerana auf der Bühne gesehen, 87, mit Rappern auf der Bühne zu stehen. Ein Bündel von Energie, diese Frau. Eine Frau, also in deren Nähe ja, einfach pures Leben ist. Absolute Vitalität. Aber alle vier. Also von daher sind sie, wenn ich sage, sie sind große spirituelle Meister, dann meine ich das auch so, weil sie wirklich leben in all der Fülle und in all der Vielheit, wie es ist, unmittelbar leben. Ja. Ganz unmittelbar. Und mit einer ungeheuren Kraft und mit einem ungeheuren Lebenswillen. Und das kam bei vielen Leuten also ganz mächtig an. Also viele Leute waren sehr bewegt und haben viele Leute haben auch geweint, einfach weil sie das so ergriffen hat. Nicht weil es so schrecklich war, weil es so traurig war, sondern weil es ergreifend ist zu sehen, wie jetzt Auschwitz überlebt und dann eine solche Liebe zum Leben. Und das ist schon groß.
Ja. Nee, und weil auch diese Liebe zum Leben, die durch diese vier durchkommt, auch eine so fulminante Tiefe hat. Ich glaube, dass du nicht umsonst sie immer auch als spirituelle Meister in dem Sinn ansprichst. Und in einem gewissen Sinn ist es auch verständlich, wenn du den Schrecken gesehen hast und insofern den Schrecken besiegt hast, als der Schrecken dich nicht besiegen konnte in deiner Menschlichkeit. Dass das etwas in dir möglich macht, was gerade durch diesen Schrecken möglich gemacht wurde. Nicht, dass es sonst nicht ist, aber dass in diesem Schrecken du dich in etwas beweisen musst. Und wenn du dich in dem beweist, dann hat es eine Tiefe, die es sonst nicht leicht bekommt. Auf der Facebook-Seite von Radio Enlighten Next, wo wir diese Sendung angekündigt haben, da hat ja jemand ein Video als Link uns zugesetzt. Das ist ein Interview von Anthony Robbins mit einer Alice Herz-Sommer.
Ach, die Alice Herz-Sommer.
Einer 108 Jahre alten Holocaust-Survivorin, Überlebenden, die, ich habe das, glaube ich, fünfmal sehen müssen, weil das so unglaublich ist. Die hat auch ein Buch geschrieben, wo man dann auch zweimal schluckt. Kann man das überhaupt, ja? Die schreibt ein Buch mit dem Titel A Garden Eden in Hell und bringt es dann so auf den Punkt, wo du auch wieder sagst, da darf man das so formulieren, dass sie sagt, sie fühlt sich reicher, weil sie in Auschwitz gewesen ist. Und natürlich ist das grenzwertig, das so zu formulieren. Das sei zugestanden. Aber genau mit dem, was du angesprochen hast, und auch dann zu sehen, aus welcher explosiven Positivität diese Frau formuliert, kriegt es dann auch seine Berechtigung. Und dann habe ich einfach noch eine Frage direkt daran anschließend, weil Auschwitz ist für uns alle ein persönliches Thema, aber Auschwitz ist natürlich für uns auch ein kulturelles Thema. Mit uns meine ich die im deutschsprachigen Kulturraum Nachkommenden. Und die Auseinandersetzung mit Auschwitz ist ja über Jahrzehnte, auch wenn sehr viel Arbeit geleistet worden ist, oft auch in diesem Zwiespalt einerseits der Verdrängung und andererseits eines Schuldempfindens, dass eine Schuldstarre mehr als eine befreite Schuldakzeptanz ausdrückt. Was ich mit diesen Menschen einfach auch wahrnehme, ist, dass diese Botschaft auch eine lebensbejahende Botschaft hat, dass eben dieser Schrecken durch unsere Menschlichkeit auch überwindbar ist und dass das uns erlaubt, auch auf eine andere Art und Weise uns unserer kulturellen Schuld ins Gesicht zu sehen. Würdest du dem zustimmen? Hat es auch diese kulturelle Bedeutung? Brauchen wir einfach auch diese letztendlich tiefe spirituelle Interpretation dessen, was hier auf deutschem Boden passiert ist? Oder geht das zu weit?
Ich glaube, je mehr Perspektiven wir eröffnen können, mit denen wir auf Auschwitz blicken, desto besser. Ich glaube, für Menschen, die einen spirituellen Zugang haben, ist es natürlich wichtig und notwendig, diese Perspektive dass die auch geöffnet wird und dass man die auch haben kann, wenn man auf Auschwitz blickt. Für Menschen, die keinen spirituellen Zugang haben, die werden natürlich in dieser Perspektive nie drauf blicken können. Hm. Von daher glaube ich, einfach mal mit dem Dalai Lama gesprochen, je mehr Perspektiven wir haben, desto besser. Deswegen wollten wir mit unserem Film diese Perspektive eröffnen und zu sagen, das große Jahr zum Leben, selbst in Auschwitz. Selbst in Auschwitz der zentrale Angriff auf die Menschlichkeit, der mit Sicherheit Auschwitz ist, das hat Moritz Kling, ein Auschwitz-Überlebender, gesagt, Auschwitz ist der zentrale Angriff auf die Menschlichkeit in der Geschichte der Zivilisation. Und wenn man selbst da zeigen kann, dass der Mensch diesen Angriff abwehren kann und seine Menschlichkeit bewahrt, dann ist das eine wichtige Perspektive. Die wird nicht jeder einnehmen können. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und das finde ich ganz wichtig, da hat auch Esther Bejarano darauf hingewiesen, sie ist Vorsitzende des Auschwitz-Komitees, sie kennt natürlich viele, viele Überlebende weltweit. Und sie sagt zu Recht, glaubt nicht, dass die alle so sind wie wir. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass es da Tausende und Tausende von Menschen gibt, die natürlich zerbrochen sind an Auschwitz. Wir können es nicht einfach nur sagen, schaut an, bringt die Leute nach Auschwitz und danach sind sie transformiert und sind diese wunderbaren Menschen, die wir jetzt hier zeigen konnten. Also da muss man trotzdem ja sehr behutsam rangehen. Nicht, dass es dann Leute sagen, naja, also so schlimm war das dann in Auschwitz ja nicht, wenn die Leute mit 87 so beieinander sind, wie ihr sie jetzt gezeigt habt. Also,
das ist ein wichtiger Einwand.
Ja.
Aus dem Programm. Ich würde gerne, nachdem wir jetzt auch die erste halbe Stunde schon hinter uns haben, schauen, ob jemand von unseren Zuhörern sich mit in dieses Gespräch mit Christa Spanbauer einbringen möchte. Dazu gebe ich wieder kurz die Telefonnummern durch, unter denen ihr hier bei uns im Studio anrufen könnt. Das wäre in Deutschland die Nummer 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Und wie immer ist die Grundschaltung der Telefone die Stummschaltung. Das heißt, wenn Sie sich dann ins Gespräch einwählen wollen, einbringen wollen, wenn Sie dann auch mit der Tastenkombination Stern 6 Ihr Telefon freischalten, dann können wir Sie hören und nach Ihrem Redebeitrag mit Stern 6 das Telefon wieder stummschalten, damit wir möglichst die Leitung jetzt nicht mit zu vielen offenen Telefonen durcheinander bringen. Sie können wie immer auch sich per E-Mail hier an uns wenden, die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org, radio@enlightennext.org, und ich denke, die Leitungen sind offen, wenn schon jemand in der Leitung ist. Wir würden uns über Ihren Beitrag freuen.
Hallo?
Ja, hallo.
Christa, ich habe eine Frage. Hier ist Maria. Du hast ja gesagt, dass du auch in dieses Täterfeld gegangen bist. Und meine Frage ist die, ob dir dann auf diesem Weg und auch in diesem Täterfeld zu sein, auch, ob das auch eine Hilfe war, sozusagen mit den Täterfeldern oder mit den Kriegen, die heute geschehen, sozusagen auch da mit dem Tätersein an sich anders gelernt hast, dann anders umzugehen. Also hat das sich auch darauf irgendwie ausgewirkt?
Ich glaube, dass es einem ein tieferes Verständnis des Menschseins an sich gibt. Und es gibt einem auch, also mir zumindest, muss ich jetzt im Nachhinein, wenn ich reflektiere, sagen, mir sind auch einige Gewissheiten abhanden gekommen über mich selbst. Also da kommen einem auch einige Gewissheiten von einem selbst ein bisschen abhanden. Also es wird alles etwas offener. Das hat positive, aber natürlich auch negative Auswirkungen. Also wer durch dieses Täterfeld, ich bin da auch nicht freiwillig rein, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich würde da nicht freiwillig reingehen, aber das Thema hat mich wahrscheinlich notwendigerweise einfach reinkatapultiert. Und wer da über längere Zeit drin ist und auch dann zeitlang auch nicht rauskommt, erfasst schon Menschsein in auch die Abgründe des Menschseins. Die Abgründe des Menschseins, die ja auch natürlich in einem selbst sind. Und es macht einen im besten aller Sinne, im besten aller Fälle weise und macht einen bewusster seines Selbst und gibt einem aber auch ein etwas nachsichtigeres wahrscheinlich Verständnis anderer. Also wenn du mich jetzt fragst, was es Auswirkungen hat auf Menschen jetzt oder auf Kriege jetzt, ja, ich glaube, ich verstehe mehr als Mensch, ohne deswegen aber meine ganz klare Haltung als Pazifistin verloren zu haben. Aber man muss es trotzdem verstehen können, wieso der Mensch in den Krieg zieht und dass der Mensch den Krieg töten kann und dass der Mensch in Auschwitz Schreckliches tun kann. Man muss es einfach mal gefühlt haben, glaube ich. Ja, hilft dir das was?
Ja, weil ich hab gemerkt, vielleicht noch kurz, dass in die Opferhaltung, das sozusagen in dieses Feld zu gehen, das scheint irgendwie einfacher, aber ich merke auch, dass da so ein richtig großes ist, in dieses Täterfeld zu gehen, und aber das fand ich trotzdem sehr hilfreich, wie du das beschrieben hast, und ja, das war hilfreich, danke. Mhm.
Ja, schön.
Ich würde da auch gern mit einer weiteren Frage dazu noch eine weitere Frage stellen, die auch in dem Themenkreis ist, die per E-Mail hier reingekommen ist, wo ein Zuhörer fragt, mich würde es interessieren zu verstehen, was man sich unter einem Täterfeld vorzustellen hat. Das klingt nach einem fast mystischen, jedenfalls übersinnlichen Gebilde. Auf welcher Ebene des Seins befindet sich Ihrer Ansicht nach dieses Feld?
Eine gute Frage und auch eine schwierige Frage, weil ich sie auch so nicht beantworten kann. Mhm. Ich kann, es ist ein Empfinden, es ist ein Empfinden, dass es ein großes Feld gibt, das ausgebreitet ist, wer sich diesem Thema nähert. Und durch dieses Feld habe ich das Gefühl gehabt, muss man durchlaufen. Man muss sich da auch bewähren, man muss da auch durch. Wenn man da nicht durchgeht, dann kann man auch das Thema, dieses entsetzliche Thema in all seiner Tiefe tatsächlich nicht erfassen. Mhm. Wo dieses Feld genau gelagert ist, kann ich nicht sagen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wie groß allein schon das Feld natürlich ist durch all die Toten, wie viele tote Täter gibt es, und ich glaube jetzt persönlich nicht daran, dass Energie verloren geht. Also muss diese Energie ja noch irgendwo sein. Ich glaube auch nicht notwendigerweise, dass sie ganz bereinigt ist und dass sie ganz in Frieden ist. Und deswegen ist es ein sehr, sehr grauenerregendes Feld. Muss ich jetzt für mich sagen, es hat mich mit tiefen, tiefen Grauen erfüllt, da drin zu sein. Und ich hätte mir gewünscht, ich wäre rausgekommen, bedeutend schneller. Aber das war nicht so. Von daher muss man einfach halt weiterlaufen.
Aber verstehe ich dich richtig, dass du mit diesem Feld sehr wohl auch physische Menschen, aber nicht nur physische Menschen meinst?
Ja.
So meinst du. Ja. Weil zumindest, dass dieses Feld auch etwas ist, das uns in unserem Innern zugänglich ist, ist ja, glaube ich, etwas, was intuitiv nachvollziehbar ist. Wie sehr man dieses Innen nachvollziehen jetzt ausweitet auf eine ganze Seinsexistenzweise, ja, oder Seins, Seinsmöglichkeit, ist jetzt eine ganz andere, vielleicht eine metaphysische Fragestellung. Aber dass hier das, was du ansprichst, einfach eine menschliche Seinsmöglichkeit sich zeigt, sowohl im Innen als auch im Außen, ist meines Erachtens das, wo du meinst, wenn wir an dem vorbeigehen, dann gehen wir an einer der zentralen Botschaften oder an einer der zentralen Wesenheiten vorbei, was sich hier uns zeigen muss, wenn wir sehen wollen. Was ja wahrscheinlich auch die Kraft dieses Ortes ist, Auschwitz, weil das ist ja, was diesen Ort ausmacht. Der Ort ist ein Ort der Opfer, aber er ist eben auch ein Ort der Täter und der Energien, die diese Taten vollrichtet haben.
Ja.
Wie man mal sie interpretieren mag. Ja. Der Punkt ist, dass sie existieren.
Ja, ich glaube, interpretieren kann es jeder, so wie du sagst, auch nur für sich selber. Ich beschreibe es so und jeder andere hat vielleicht nochmal eine andere Interpretation, aber dass es da ist, glaube ich, sind wir uns alle
einig. Ja, exakt. Ja, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Wenn das gerade per Telefon nicht der Fall ist, dann möchte ich eine von den Fragen vorlesen, die uns per E-Mail hier erreicht haben. Da schreibt der Zuhörer: Liebe Frau Spanbauer, wenn Sie mit Ihrer Filmidee vor einigen Jahren erzählt hätten, hätte ich sofort protestiert und gedacht, so etwas kann man doch nicht machen. Ist das nicht Blasphemie und eine Verhöhnung des Leids? Aber jetzt, nach Ansehen Ihres Filmes, hat mich das völlig umgedreht. Es ist so beeindruckend, überwältigend und wichtig, wie diese andere Perspektive jetzt Raum bekommt. Danke.
Sehr, sehr schöne Rückmeldung. Vielen Dank. Und es stimmt ja auch ganz klar, es gibt auch, wir hätten das vor 20 Jahren nicht getan und auch nicht tun können. Das hat schon auch was mit der Zeit zu tun, weil, ich meine, denken wir mal an die 68er Generation, die musste ja etwas ganz anderes tun. Die musste ja wirklich erst einmal überhaupt zutage fördern, was denn überhaupt geschehen ist, weil die Generation vor ihnen ja versucht hat, alles zuzudecken. Und das ist jetzt, nach einfach nochmal eine Generation später, dass es jetzt möglich ist, eine solche Perspektive zu eröffnen, ist schon auch eine Sache tatsächlich von Zeit. Ja, die wäre früher nicht möglich gewesen. Und die hätte ich selber als Deutsch hätte ich selber gesagt, nee, also das ist das, nee, das geht wirklich nicht.
Ja. Es gibt einfach gewisse Dinge, die gehen erst ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Ganz genau.
Und ich glaube, das ist einfach so. Und ich glaube, dass es nicht nur ein subjektives Empfinden ist, sondern dass das eine objektive Wahrnehmung ist. Dass das bis zu einem gewissen Punkt nicht gegangen wäre.
Ja. Und auch die Überlebenden, mit denen wir jetzt natürlich sprechen konnten und die ja in ihren hohen 80ern sind, hätten wir mit ihnen gesprochen vor 20 Jahren, hätten sie uns auch das nicht sagen können, was sie uns jetzt gesagt haben. Wir müssen ja auch natürlich uns vor Augen halten, durch was für einen Prozess diese Menschen durch sind und wie lang der ist, und der wird nie abgeschlossen sein. Eva, Fahiti oder alle sagten, kein Menschenleben ist lang genug, um Auschwitz zu vergessen, geschweige denn es zu verarbeiten. Natürlich, kein Menschenleben ist lang genug. Und jetzt mit ihren 87 sind alle so aktiv, unglaublich aktiv, unermüdlich, engagiert, ständig draußen, halten ständig Vorträge, sind ständig auf der Bühne. Und Yehuda mit seiner Kunst, natürlich, er ist ein großer Künstler. Esther auf der Bühne, aber auch als Auschwitz-Vorsitzende, ist ständig unterwegs, hält Lesungen, geht in Schulen, alle von ihnen gehen in Schulen. Alle von ihnen, und da ist auch etwas drin, wo ich gespürt habe, da geschieht ganz viel Heilung in Ihnen nochmal, Ihnen Überlebenden geschieht momentan so viel Heilung, weil Sie auf die Enkelgeneration treffen und Sie treffen ja teilweise schon auf die Urenkelgeneration. Und dass diese jungen Menschen, ich war ja selber dabei, als Yehuda mit jungen Menschen sprach oder als Batsheva mit jungen Menschen sprach, wie diese jungen Menschen sie natürlich auch in ihr Herz schließen und erstmal überwältigt sind von dem, was erzählt wird und wie betroffen sie sind, dass sie das erleben dürfen in ihrem hohen Alter, das hat nochmal auch was ganz, das spüre ich auch was ganz, ganz Heilendes für sie jetzt, ganz zum Schluss nochmal. Und deswegen sind sie auch so unglaublich unermüdlich. Also von einer Aktivität, die würde ich vielleicht nicht hinkriegen und ich bin beträchtlich jünger. Also die sind wirklich ständig on stage und ständig unterwegs.
Wahnsinn.
Weil sie wissen, dass sie auch natürlich nicht mehr viel Zeit haben. Ja. Und weil das Interesse eigentlich jetzt so groß ist, wie es wahrscheinlich noch nie war, einfach weil die Leute ihnen jetzt zuhören können. Jetzt ist die Zeit. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sie lange nicht erzählen durften. Ja. Sie kamen aus Auschwitz raus und niemand wollte ihre Geschichte hören. Wer will sich denn das anhören? Wer will denn dieses Grauen hören? Das war ja sehr unfassbar. Das konnte ja kein Mensch fassen, was da erzählt wurde. Und die wurden ja wirklich alle in Schweigen erstmal gestoßen über viele Jahre.
Schön. Eine weitere Frage, die ich gerne vorlesen möchte von einer Hörerin, die schreibt, die Überlebenden im Film zeigen, meiner Meinung nach vor allem, wie wichtig es ist, aus einer kosmozentrisch liebevollen Augen und Herzen auf die Menschen schauen zu können, die nicht der eigenen ethnischen Gruppe angehören. Resilienz und Stärke nach Traumata gründen auch zum Beispiel auf aktiver Teilnahme am Leben, positiver Lebenseinstellung etc. Was also macht den Unterschied zwischen den Überlebenden? Was beinhaltet das, was ihr als die Würde des Menschen bezeichnet? Vielen Dank, Karin.
Ich habe ein bisschen den roten Faden in der Frage verloren.
Was ist, ich glaube, der Punkt ist einfach, was ist das, diese Würde, die du vor allem angesprochen hast, die Botschaft dieser Menschen und auch die Botschaft deines Films zu sein scheint.
Ja, die Würde ist, dass der Mensch sich auch in der unwürdigsten Situation sich einen Kern seiner Freiheit bewahren kann. Ich glaube, es führt uns auch zurück zu Viktor Frankl, der sagt Freiheit. Wenn der Mensch dazu in der Lage ist, selbst in der letzten, bis zur letzten Sekunde sich eine gewisse Freiheit zu bewahren, dann kann man ihm seine Würde nicht nehmen. Ich glaube, die liegt darin in dieser inneren Freiheit und in der unbedingten Bereitschaft, Widerstand zu leisten. Jeder von denen hat Widerstand geleistet. Keiner von denen hat sich als Opfer gesehen, sondern immer als Subjekt, immer als Handelnder. In allen Geschichten, die ich gehört habe, in allen, was mir erzählt wurde von den Überlebenden, war, sie waren Handelnde. Handelnde, aber in einer Situation, wo unser Eins von außen sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass hier noch jemand handeln kann. Aber so haben sie sich erlebt. Also ich möchte vielleicht ganz kurz, was mich unglaublich beeindruckt hat, ist, dass Batsheva Dagan hat in Auschwitz, hat sie erzählt, sie hat in Auschwitz Französisch gelernt. In Auschwitz Französisch lernen. Also das muss ich erstmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ohne Bücher, ohne alles. Aber Batsheva Dagan, die war eine, und ist sie bis heute, sie sagt, lernen. Ja, wenn ich etwas lernen kann, dann bin ich frei. Also hat sie in Auschwitz Französisch gelernt mit einer aus Brüssel stammenden Frau und sagt dann am Schluss, sagte, und ich habe Auschwitz mit perfektem Französisch verlassen. Ihr könnt mich Bachelor of Auschwitz nennen. Und hat gelacht. Und nenne ich Würde, das nenne ich Freiheit, das meine ich ein Mensch, begreift sich bis zum Schluss und im Angesicht des Krematoriums, das vor ihm raucht, immer noch als Subjekt und als Freihandelnder.
Genau. Das hast du wunderschön auf den Punkt gebracht. Ich bin dir auch sehr dankbar dafür, dass du Viktor Frankl hier mit reingebracht hast. Und ich würde das, was Viktor Frankl dazu sagt, vielleicht auch noch ein wenig zuspitzen wollen, weil er sagt ja nicht nur, wenn dann noch eine Freiheit bleibt, dass dann eine Würde da ist, sondern, und man muss ja da auch dazu sehen, Viktor Frankl war ja selbst im Konzentrationslager und hat so seine ganze Psychologie und Philosophie, seine Logotherapie aus genau dieser Erfahrung beschrieben und könnte sich eigentlich genau in die Reihe der Überlebenden einreihen, die du interviewt hast. Und er sagt aus seiner eigenen Erfahrung, der Mensch hat bis zum Schluss diese Freiheit. Also seine Schlussfolgerung ist, dass selbst Auschwitz diese Freiheit und diese Freiheit, die er meint, ist die Freiheit, sich für das Richtige zu entscheiden unter den Umständen. Weil er das eher auf den Punkt bringt, wie Auschwitz zeigt, wie so eine Extremsituation die Menschen entweder in das Schlimmste oder in das Beste ihres Menschseins treibt. Also wie Menschen unter Extremsituationen, anders als in Normalsituationen, ihre dunkelste oder ihre hellste Seite zum Vorschein bringen und immer die Freiheit haben, sich dazwischen entscheiden zu können.
Und das darin der Sinn, weil er spricht dann auch vom Sinn, solange der Mensch sich einen Sinn bewahren kann.
Genau.
Ja. Und das ist natürlich, ich meine, das ist die spirituelle Botschaft schlechthin, die hier Frankl formuliert. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, das können wir allen nur empfehlen, einfach nochmal zu lesen, trotzdem die Jahre im
Absolut,
Leben
ja.
sagen,
Ja.
was für ein Buch und was für ein großartiger Mann, Viktor
Genau.
Frankl.
Genau.
Ganz klar.
Ja, und
Ja.
an dieser Stelle noch einmal auch die Frage, ob sich jemand per Telefon noch ins Gespräch mit reinbringen möchte. Ansonsten möchte ich hier noch eine der weiteren E-Mail-Fragen vorlesen. Und da schreibt wieder eine Hörerin, ich war sehr betroffen von deiner Erfahrung, Christa, beim Film mitreden, die du beim Film mitreden gehabt hast, wo du, wie du sagst, hast deine größte spirituellen Erfahrungen gemacht hast und tiefe Seelenstärke gesehen. Als ich meine Glassmanns-Retreats machte im Buchenwald vor ein paar Jahren, hatte ich auch die Erfahrung von der totalen Dunkelheit, die totale Helligkeit zu finden. Die Heilung hatte auch damit zu tun, in sich selbst mit dem Potenzial der Dunkelheit, dem Tätersein zu konfrontieren und damit auch mit dem Feld der Verstorbenen verbunden zu sein und ihrem Leiden. Da kommt ein kosmisches Bewusstsein von tiefster Liebe und tiefster Güte hervor, das man sich nicht vordenken kann, aber nur erfahren kann. Ich finde den Dokumentarfilm auch eine Lektion für Menschlichkeit, die über die deutsche Grenzen hinausgehen. Glaubst du, dass diese Konfrontation mit der Täterseite auch zu einer tieferen spirituellen Stärke führen kann? Vielen Dank für die schöne Sendung.
Ja, vielen Dank für das schöne Feedback, weil sie ja ganz, ganz wunderbar das zum Ausdruck gebracht hat, was ich hier auch versucht habe, glaube ich, mit Worten ringend irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Und es hat, ich glaube, was ich an dem Punkt, glaube ich, auch nochmal sagen will, Auschwitz hat nicht nur was mit uns Deutschen zu tun, sondern ich glaube, Auschwitz muss die ganze Menschheit auf die Schultern legen. Ich weiß nicht, ob du mir da, wirst du mir vielleicht zustimmen, weil Auschwitz hat uns ja gezeigt, der Holocaust hat uns gezeigt, zu was der Mensch als Mensch in der Lage ist, und das ist jetzt nicht nur ausschließlich ein deutsches Phänomen. Natürlich werden wir Deutsche es besonders auf unsere Schultern legen. Aber es hat ja uns allen überall in der Welt gezeigt, was der Mensch in der Lage ist. Das hat man bislang in der Form nicht gewusst. Also dass eine Vernichtung so maschinell, so perfekt möglich ist, hatte, glaube ich, bis dahin kein Mensch gewusst. Und das ist ja auch, ich glaube, ja, aufgrund auch dessen, wer ein bisschen den Karski-Bericht vor kurzem gesehen hat. Deswegen konnte es die freie Welt wahrscheinlich auch bis zum Schluss nicht fassen, was hier tatsächlich geschehen ist, weil bis dahin gab es sowas nicht. Und was es nicht gab, war anscheinend dem menschlichen Bewusstsein einfach nicht offen. Aber jetzt wissen wir, zu zu was der Mensch in der Lage ist. Also müssen wir uns damit natürlich konfrontieren und in all seine Tiefe, und da stimme ich jetzt der Hörerin zu, das ist unabdingbar für jeden spirituellen Weg, aber jeder spirituelle Weg lehrt es sowieso, in die dunkle Nacht der Seele zu gehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist Auschwitz nicht spirituell betrachtet das Gleiche, wie wenn Johannes vom Kreuz in die dunkle Nacht der Seele geht. Da erlebt er wahrscheinlich das Gleiche wie jemand, der in die dunkle Nacht von Auschwitz eintaucht. Keiner, der auf dem spirituellen Weg ist, kommt an dieser dunklen Nacht der Seele vorbei. Und die von Auschwitz ist natürlich besonders bestürzend, aber eine dunkle Nacht.
Ja. Und sie hat, wie du richtig anfangs auch bemerkt hast, eine besondere Dimension dadurch, als dass sie geschichtsmächtig geworden ist. Sie ist Teil unserer menschlichen Geschichte. Seit Auschwitz wissen wir, dass wir zu Auschwitz fähig sind. Und das ändert unsere Selbstwahrnehmung. Das ist eine tiefe Nacht, von der wir wissen, dass sie höchste Realität hat, dass sie nicht verleugnet werden kann und der wir uns einfach deswegen stellen müssen, weil sie Menschen möglich ist. Und deswegen auch möglich, mir möglich ist.
Ja, in aller Konsequenz.
In aller Konsequenz.
Können wir uns dem stellen, dass es auch dir und mir möglich ist, und jedem, der hier zuhört. Genau.
Ja. Ich habe hier noch eine weitere Frage wieder von einer Hörerin. Und die Hörerin schreibt, es ist kaum zu beschreiben, wie tief dieser Film und auch euer Gespräch einen Menschen berühren. Mir kommt es vor, als wären diesen Zeugen Überlebenden von Auschwitz ein Quantensprung in der neuen Menschheit, dass dieser Film einen so tief berührt und im tiefsten Kern beglückt und zu einem ewigen Ja zum Leben bewegt, zeigt, dass alles möglich ist, auch heute und immer. Diese vier Menschen sind Pioniere für eine Zukunft, die verspricht, dass der Stand der Menschen höher sein wird. Wie, wann, das weiß man nicht. Diese Würde, von der gesprochen wird, ist eine Dimension, die hoffentlich in die Verwirklichung strebt. Vielen Dank.
Ja, ganz schön. Ja, vielen Dank. Das würde ich tatsächlich auch so, das ist auch das, was ich empfinde, was auch so meine Quintessenz ist nach dem, was ich erfahren und erleben und hören durfte. Und ich bin wirklich beglückt und ich bin auch, fühle mich auch als Mensch geehrt, dass es mir möglich war, tatsächlich mit diesen Menschen das zu tun. Und wir sind nach wie vor tief miteinander verbunden. Ich bin in Kontakt mit ihnen und das ist mir, das für mich ja ein ganz großes Geschenk für mein Leben. Und ich spüre, dass da auch ganz viel so weiter beharrlich in mir selbst so mitwächst. Also sie sind mir einfach auf so vielen Stufen irgendwie voraus, dass ich das Gefühl habe, ich wachse da irgendwie so ein bisschen an ihrer Seite mit. Ja, so würde ich das beschreiben.
Ja. Und wenn ich dich das so interpretieren darf, und das hat jetzt auch direkt mit dem zu tun, was wir vorher gerade angesprochen haben, einfach, dass Auschwitz bewiesen hat, möglich zu sein. Hier sprechen wir natürlich exakt von der anderen Seite, dass diese Menschen beweisen, dass diese Reaktion auf Auschwitz möglich ist.
Ja.
Und das gehört eben einfach genauso ins Bild. Auschwitz ist möglich und das ist wahrscheinlich auch das Befreiende dran. Und obwohl ich ehrlich gesagt immer einen Skrupel habe, das dann auch so zu benennen als etwas Befreiendes. Aber es stimmt trotzdem, es glaube ich, so zu nennen, dass da etwas Befreiendes dran ist, Menschen erleben zu dürfen und wahrscheinlich für dich noch in viel größerem Ausmaß, weil du ihnen real Mensch zu Mensch gegenüber gesessen bist und sie Teil deines Lebens geworden sind, dass Menschen beweisen konnten, unter solchen Umständen Menschen zu bleiben.
Ja, das hast du vorhin ausgedrückt. Ja, sehe ich.
Ja. Und auch wenn es auf einer gewissen Weise vielleicht fast zu banal klingt, aber darin sehe ich die ganze spirituelle Tiefe, dass das möglich ist.
Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Und das ist noch nicht mal banal ausgedrückt, sondern das ist tief. Ja, das ist.
Genau.
Ja.
Christa, herzlichen Dank, dass du diese Dokumentation gemacht hast, dass du diese Gespräche mit diesen Überlebenden geführt hast. Herzlichen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen.
Ja, ich danke dir für das wirklich tolle Gespräch und allen Zuhörern und Zuhörerinnen danke ich und auch für das Feedback. Ja.
Einen schönen Abend noch.
Einen schönen Abend. Alle. Tschüss.
Tschüss.